Hallo, da sind wir wieder, Ihre Dark Souls-Experten, meine Damen und Herren, und wir stehen vor einer Nebelwand. Was kann sich dahinter verbergen? Auch noch ganz oben im Schloss von Drängelig. Ist es der Endboss? Ist es ein riesiger Drache? Sind es Horden von Monstern? Das erfahren wir jetzt, und zwar von mir und von Domshot. Hallo, Dom.
Hallo, Foliantendom ist angetreten zur zweiten Lesung aus dem Lösungsbuch. Nein, Quatsch, hallo. Alles, auch wie vergangen, wie auch kommendes, habe ich selbst erlebt und darunter auch kommende Auseinandersetzungen, die sich hinter der Nebelwand verbirgt. Ich muss sagen, mir gingen dieselben Gedanken wie dir gerade durch den Kopf, als ich davor stand. Und das, was ich dahinter sehe, enttäuschte mich in der ersten Sekunde. In der zweiten Sekunde aber war ich so ein bisschen wehmütig. Ist, glaube ich, das Wort. Wehmütig, ein bisschen auch emotional berührt. Ich kann dir auch erklären, warum. Denn hinter der Nebelwand befinden sich, wie sie offiziell heißen, die Boss-Doppeldrachenreiter. Also man merkt schon bei der Namensvergabe, hier,
die war so uninspiriert wie der Boss selbst.
Exakt. Guck mal, er konnte gar nicht mehr abwarten, mich selbst den Witz machen zu lassen. Direkt reingerutscht. Sehr gut. Genau, also völlig uninspirierter Kram. Da sind einfach zwei richtige Big Boys mit Bogen und Nahkampfwaffen, und die stürzen sich eben gleichzeitig auf mich oder auf denjenigen, der eben diesen Raum betreten hat. In dem Fall war ich das eben. Der Raum selbst, können wir uns gleich auch nochmal näher angucken, sieht aus wie so ein kleiner, ja, wie so ein kleiner Goldspeicher, Geldspeicher, ne? Also liegt so ein bisschen Prunk rum. Aber viel interessanter sind ja die beiden, denn ich habe ja gesagt, der erste Moment war die Enttäuschung aus den Gründen, die du schon angerissen hast. Ich hatte irgendwie jetzt was Originelleres erwartet oder vielleicht sogar King Vendrick höchstpersönlich, dem wir ja schon die ganze Zeit auf den Fersen sind. Stattdessen diese beiden, ja, also Boss-Doppeldrachenreiter, die eben genau das sind, wie man sich das vorstellen muss. Zwei überlebensgroße, schwer gerüstete Krieger, die sich auf mich stürzten. Und da setzte dann die Wehmut ein, denn ich musste selbstverständlich zurückdenken an den Kampf gegen Ornstein und Smaug aus Dark Souls 1. Völlig andere Situation, völlig anderes Design, völlig anderer Schwierigkeitsgrad, aber irgendwie dadurch, dass sie Drachenreiter waren, wie auch Ornstein und Smaug auch, war das irgendwie so ein schönes Gefühl. So, ich fühlte mich ganz kurz zurückerinnert an die schönen Momente einer Beziehung, die offenbar in die Brüche geraten war. Und in diesem Moment realisierte ich es. War ich sehr berührt.
Ja, das findet ja auch noch statt in so einem, weiß nicht, wie so ein Drachenhort, ne? Das ist so ein Raum, der ist schon wieder so gesäumt mit so kleinen Goldhäufchen. Als ob das so ein bisschen so die Schatzkammer des Schlosses ist.
Ja.
Und der Unterschied, also der Dragon Rider, den haben wir doch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon zweimal weggekloppt, oder? Das
also,
erste Mal
genau.
Ist er in Hildegards Tower der Blümchen.
Ja.
Und ich meine, der kam sogar schon zwischendrin sogar nochmal, ne?
Also das sind ja immer unterschiedliche, ne? Also das sind ja unterschiedliche Krieger, die aber alle zu dieser Kaste oder zu dieser Klasse angehören. Aber den sind wir schon mehrfach begegnet. Also
wollte gerade sagen, aber das ist immer der gleiche Scheiß. Also
ja, weißt du, ja, klar. Da
können sie jetzt natürlich wieder irgendwie 5 Zeilen Lore-Text irgendwo hinkleistern, dem er weismachen will, das ist jetzt was ganz anderes. Aber im Endeffekt, das ist immer wieder der gleiche Gegner, der hier recycelt wird. Und diesmal haben sie ja immerhin eine Variation, nämlich unten ist der bekannte Dragon Rider unterwegs und sein Kollege steht ja erstmal auf so einer Plattform mit einem Bogen.
Mhm. Ja, übrigens sind es nur 3 Zeilen Lore statt 5, und zwar offiziell. 2 Drachenreiter, die berittenen Eliteeinheiten Drängeligs, die als Wächter des Königskorridors, das ist ein Areal, das kommen wir noch, dienen. Sie fordern jeden heraus, der Zugang zum Korridor verlangt. Na also, wenn das mal keine Background-Story ist, du, dann weiß ich aber auch nicht.
Ich kann das auch bestätigen. Kaum hatte ich den Zugang zum Korridor betreten, ja, haben die ihre Lanzen-Pfeile gezückt und haben gesagt, nee, mein Freund, so geht's nicht, tut mir leid. Ja. Dienst ist Dienst und Bier ist Bier und du kommst hier jetzt nicht durch. Und dann stellte sich aber sehr schnell raus, doch komm ich.
Ja, so schwer sind sie nicht. Also ich bin da jetzt auch relativ problemlos durchgegangen durch deren Rüstung, da hatte ich jetzt nicht allzu viel zu tun. Vor allem, ich war ja auch unglaublich selbstbewusst, weil mit der Erinnerung an Ornstein und Smaug kehrte natürlich auch mein Selbstbewusstsein zurück, weil ich ja wusste, ich habe schon mal die Originale quasi platt gemacht, dann werde ich hier auch die in Dark Souls 2 liebevoll zu Bette tragen können. Ich habe das mir sogar in Caps Locks aufgeschrieben. Zitat, ihr könnt mir nichts, ich habe Terrence und Ornstein besiegt. So, klappte beim First Try.
Ja. Ist immer gut, wenn man Notizen an sich selbst in Großbuchstaben hinterlässt, ja. Sich quasi posthum anzuschreien.
Das sind so diese, die Designs, die anderen Leute in der Welt von Dark Souls hinterlassen. Das ist so mein Google Doc.
Sehr gut.
Ja.
Ja, also ich fand das auch also sehr unterwältigend. Ich habe es jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch nicht mehr mit so einem Recycling-Gegner gerechnet. Ich dachte, wir sind jetzt hier auf der Zielgeraden, ich und das Spiel. Und jetzt wird es noch mal ein bisschen Feuerwerk abbrennen. Mhm. Und stattdessen hat es sich gedacht so, nee, aus irgendeinem Grund will ich hier verzweifelt noch mal so einen Mittelgegner einbauen. Und deswegen stelle ich dir jetzt halt hier noch mal den Dragon Rider in den Weg.
Ja.
Ich fand den Raum ganz nett mit diesem Gold, der diesen ganzen goldenen Tellern und Vasen und so. Da war ich echt unsicher. Ich habe erst gedacht, es sieht vorne im Raum aus, als ob es hinten sieht es aus noch wie Gold, ein Goldschatz, und nach vorne raus sah es aus, als würde es irgendwie anfangen zu verrotten. Und dann habe ich gedacht, oder ist nur die Beleuchtung schlecht vorne und das sieht nur so komisch aus. Und ich konnte es nicht so richtig für mich dechiffrieren, ob das Absicht ist oder ob da die Beleuchtungseffekte sozusagen so schlecht sind, dass das auf einmal komisch aussah. Und ich habe gedacht so, ey, ist dieses ganze Gold, dieser vermeintliche Goldschatz, ist das alles nur Fake? Ist das nur schöner Schein? Und dann tritt dann hier im vorderen Teil des Raumes, wird offenbar, dass das alles nicht echt ist und verrottet. Aber irgendwie, ich bin dann eher auf der Seite der schlechten Beleuchtung stehen geblieben. Aber für einen Moment habe ich gedacht so, Mensch, das ist ja hochinteressant.
Ja, ich glaube auch. Versuchen wir zu viel rauszufinden, als vorhanden ist. Ich sehe jetzt auch keine Vermerke in meinem Folianten, deswegen nehme ich mal an, das wird ein Beleuchtungsproblem sein.
Ich vermute es mal, ja. Wie gesagt, ich bin da am Schluss auch in meinen Notizen, habe ich gesagt, wahrscheinlich war nur die Beleuchtung so.
Nach dem Kampf folgt man einem kurzen Gang zum nächsten Bonfire und da sitzt jemand, den wir schon kennen, nämlich der Claymore-Dude aus dem Wald. Wir erinnern uns, vor 5000 Aufnahmen saß dieser Mann auch schon mal im Wald vor diesem Ruinenbereich, in dem wir erst in einen Hinterhalt geraten und dann dieser einen NPC den Branch of York auf die Stirn legen und die sich dann herausstellt als eine freundliche NPC-Dame, die dann in Majula ab sofort uns Kleider spendet. Nee, was macht die? Wir spenden ihr Kleider und sie gibt uns dafür auch irgendwas. Also, ne, sie ist eine von den Freundlichen. So. Und André, da musste ich wieder mit mir ringen. Ganz dolle sogar. Da lief ich rein in diesen Bereich, Bonfire, und dann sah ich ihn da sitzen. Ihn finde ich sowieso sympathisch. Das ist so ein kantiger Bärentyp, so. Das ist mir eh immer. Solche Leute mag ich generell in Film, Fernsehen und auch Spiel. Aber er hat ja diese Claymore bei sich. Und da muss ich sagen, da lief mir das Wasser im Munde zusammen so langsam. Ich habe ja schon erzählt, ich suche ja immer noch nach einer neuen Stärkewaffe. Ich habe zwar mittlerweile eine Keule plus 10 übrigens, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, zu dem Zeitpunkt bin noch nicht ganz am Gipfel des Potenzials meines Nahkampfschadens angekommen. Und dann sitzt er da mit dieser grünen leuchtenden Claymore da. Und es war echt, da musste ich schwer schlucken. Dann habe ich mich da hingestellt, habe ihn da angeguckt und dann überlegt, so, na, auf der einen Seite, ich finde den ja also sympathisch von seinen Gebärden so. Zum anderen habe ich ja jetzt die Materialien in Buchform, um seine Geschichte auch einfach nachzulesen, falls der nochmal wichtig werden sollte. Und dann stand ich da wirklich und habe die Keule in der Hand gehabt und habe immer so gewechselt zwischen Einhandhaltung und Zweihandhaltung, immer so in den Händen balanciert und so ein paar Schwünge in der Luft gemacht und habe es dann gelassen. Ich hab's dann gelassen, ihr habt mich nicht getraut. Der war mir irgendwie zu nah am Herzen, aber ich stand da bestimmt 3 Minuten und wir wissen beide, wie lang 3 Minuten sein können, wenn man da nichts macht, außer nachdenken. Ich hab wirklich nur überlegt, soll ich ihm eins rüberziehen, ganz schnell, und ihm die Claymore nehmen oder nicht? Ich hab's gelassen.
Deine ja. Güte.
Ja.
Und der arme Kerl wusste auch nicht, wie nah er am Tode entlanggeschrammt ist. Der saß da mit seinem Claymore, dachte, ach, der Dom, den kenne ich, dem bin ich schon mal begegnet. Das ist ein korrekter Typ. Da kann ich mich jetzt mal hier ganz gemütlich, ne? Da kann ich einfach alle meine ganze Verteidigung kann ich da mal runterfahren. Ja,
ja, kann mal entspannen. Und André, ich sag dir noch eines dazu. Hätte ich vorher und nicht erst danach, wie ich es tatsächlich gemacht habe, mal in meinem Guidebook nachgelesen, wie die Grundwerte von dieser Claymore sind. Hätte ich aber mich anders entschieden in der Situation. Aber er war ja dann weg, also die Situation war aufgelöst, aber Da habe ich schon gedacht, da, es war ein saftiges Brötchen, was ich mir da habe entgehen lassen.
Ich sag ja, das ist wie in so einem Tom und Jerry Film, wo alle auf einmal so, so lebenden Hähnchenkeulen werden.
Ja, genau.
Schön. Ja, sehr schön. Ja, ich bin dann von diesem Bonfire aus natürlich neugierig weitergestromert und dann, Dom, ist da eine große Halle und da wartet eigentlich schon wieder der nächste große Gegner.
Mhm.
Und das wusste ich aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht, es ist eigentlich der nächste recycelte Gegner.
Ich habe mir tatsächlich an der Stelle hier aufgeschrieben, recyceltes Best of, aber ich muss gerade gestehen, ich weiß gar nicht, wen du meinst.
Ich meine das Pferd.
Nee, das ist recycelt? Von was denn?
Ja, das ist ganz total bekloppt. Das ist, also zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht. Da ist ein riesen, für mich untotes Pferd, ne, weil es leuchtet so, geistwabernd und sowas. Also ich habe gedacht, okay, da ist ein riesiges untotes Pferd. Das lässt sich relativ einfach wegschießen, weil es ist in so einem großen, so ein bisschen wie die Eingangshalle unten bei dem Kanzler so und so. Da gibt es nochmal so eine große Halle in dem Schloss und da rennt halt dieses Pferd rum. Ja? Und da habe ich mir gedacht, alles klar, ich komme da aber durch so einen schmalen Gang rein, also stelle ich mich da rein und dann werden Pfeile auf den wilden Gaul geschossen, bis der sich beruhigt. Und dann war das auch eigentlich das Kapitel damit abgeschlossen. Ich habe aber später bin ich einfach nochmal ein bisschen hier durch die Gegend gestromert, da so ne, zur Schwelle zum Endgegner, habe so ein bisschen gedacht, so okay, jetzt machen wir mal nicht direkt weiter. Wir wollen ja für die Aufzeichnung der Folgen, da laufe ich meistens durch die Areale, die wir besprechen, vorher nochmal durch. Und dann habe ich so aus Langeweile auch angefangen, nochmal Areale abzugrasen. Und in dem Jägerwäldchen, in dem Huntsman's Copse, da haben wir damals tatsächlich einen Abschnitt übersehen, der nochmal zu einem optionalen Endgegner führt. Und das ist ein winziges Areal, das führt in ein Gebäude rein, das ist eigentlich, weiß ich nicht, so eine Pferderennbahn, wenn du so willst, eine Indoor-Pferderennbahn. Das ist ein Gebäude, das ist ein riesiger Gang, der dort einmal im Kreis führt und dort wartet der, ich glaube, Executioner's Chariot. Das heißt also, da ist genau das gleiche Pferd, das zieht noch so einen Streitwagen hinter sich her und das ist dort ein Bossfight, den ich nachgeholt habe. Und den hätte man natürlich auch schon vorher spielen können und sollen, als ich da hingekommen bin. Das war eher so nochmal eine Formalität. Es ist ganz nett, weil da ist dieses riesige Oval, auf dem das Pferd rumgaloppiert, ist unterbrochen durch einen Abgrund und ein Metalltor. Und da musst du erst dich quasi einmal komplett rumarbeiten. Es gibt immer so kleine Alkoven, wo du in Deckung gehen kannst, musst das Pferd vorbeiziehen lassen, bis es dann irgendwann da in dieses Metalltor rattert. Und dann geht der Streitwagen kaputt und das Pferd steht da und ist wütend und dann kämpft das Pferd gegen dich. Und dann kannst du das Pferd überhaupt erst besiegen. Und es ist das gleiche Pferd.
Das ist ein bisschen enttäuschend. Also ich habe mir gerade mal hier Bilder rausgesucht. Das ist tatsächlich ein bisschen enttäuschend erklärt, aber vielleicht auch, ich weiß es nicht. Nee, eigentlich nicht. Aber ich hatte mich gewundert, als ich in diesen Saal da reingekommen bin, wie unspektakulär dieses Pferd da jetzt angekündigt wird, weil das steht ja sogar mit dem Rücken zu einem inmitten dieses Raums. Und dafür, dass das für mich ein neuer Gegnertyp war, der auch, finde ich, wirklich spektakulär aussah und sich auch auf eine Art bewegt hat, die mich also ganz viel später an die Pferde in Sekiro erinnert hat. Das sind so Pferde, die haben so einen, das ist ganz schwer zu beschreiben, André, die haben so eine Art Dynamik in sich, die gleichzeitig sehr schwer wirkt. Das ist so, diese Bewegungen, die wirken schnell und elegant, aber auch kraftvoll. Fällt mir ganz schwer, das in Worte zu fassen. Und alle Pferde in Sekiro sehen so aus und wirken so. Und das hier auch. Das wirkte wie aus dem Spiel herausgegriffen. Und das war so meine Eindrücke. Da war ich eigentlich sehr begeistert von der Animation und von der Präsentation. Aber gleichzeitig wunderte ich mich auch einfach, warum jetzt hier so ein Pferd rumsteht, ohne Zwischensequenz, einfach nur mit dem Rücken zu uns und dann greift das an. Aber das ist ja interessant, dass das schon mal ein Vorgänger hatte. Sehr interessant, wusste ich nicht.
Ja, genau. Da ist einfach mal hier so, komm, das alte Prinzip, vorher Endgegner und jetzt steht er halt einfach mal in der Ecke. Das kennen wir auch schon von dieser Flexile Sentry, die wir auf dem Piratengeisterschiff bekämpft haben, die dann auch später auf dem Weg zum Lost Sinner einfach mal so in der Ecke stand. Und dann so, ja, nee, hier bin ich auch. Das Nebelwand und so gibt's nicht mehr. Das war früher, aber jetzt bin ich einfach nur noch normaler Angestellter.
Du, das ist ja echt eigenartig. Na gut, aber nehme ich. Also, wie gesagt, ich war begeistert vom Pferd selbst, also von der Präsentation und Animationen vor allem, aber sonst drumherum auch gewundert, was das jetzt hier soll. Ja. Naja.
Und dann, also das Pferd war echt überhaupt kein Problem, wie gesagt, im Gang gestanden, Pfeile geschossen, Pferd kippt um. Dann geht's da auch wieder so eine Treppe hoch. Und da sind auch noch so ein paar riesige Steinstatuenritter, hast du besiegt, ne? Ich laufe dahin. Am Ende dieses Ganges steht eine Kiste. Ich laufe auf diese Kiste zu. Ich denke noch, es gab eigentlich schon lange keine Mimiktruhe mehr. Dann denke ich an dich, Dom, ja, der du irgendwann mal erzählt hast, du machst eigentlich keine Truhe auf, die du nicht vorher verprügelt hast. So, ich denke mir noch so, solltest du vielleicht machen. Dann denke ich mir aber auch, ich bin doch nicht so ein Kistenschläger wie der Dom. Wir sehen ja, wo das endet, ja. Demnächst werden Pfeile auf Frauen geschossen. Und dann drücke ich die Taste, sehe Zähne beim Öffnen. Und dann drücke ich verzweifelt auf diese Wegrolltaste. Aber die Animation, wenn sie läuft, dann läuft sie. Meine Beinchen zappeln im Maul. Meine Health ist weg. Und dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Es war zum Glück ja kein allzu weiter Weg, aber diese riesen Steinritter da wegzukloppen, das dauert immer eine Zeit. Ist nicht wirklich schwierig, aber es ist ein bisschen zäh sozusagen, dieser ganze Vorgang. Ah, oh, da habe ich mich geärgert, weil ich, ohne Scheiß, das ist so ein langer Weg, diese Truhe steht da so ganz am Ende, so hallo hier, ich bin deine Truhe voller Wertgegenstände und ich dachte es mir noch die ganze Zeit und ganz treu doof bin ich da hingelaufen, hab gedacht so, ne, wie sieht denn das aus, wenn mich einer beobachtet und am nächsten Morgen früh wachst du auf, dann sind wieder die ganzen Fotos auf Twitter, wie du auf so eine Kiste einprügelst, alle lachen über dich, das willst du nicht.
Zur gleichen Zeit in einem Paralleluniversum, auch auf Schloss Drängelig, kämpft sich Ritter Dom in diesen Raum, sieht die Kiste, läuft auf die Kiste zu und denkt sich noch, mein Gott, in den letzten 50 Stunden, ja, auf wie viele Kisten ich eingeschlagen habe und nie war ein Mimik drin. Vielleicht muss ich diesen Stick einfach mal loswerden, hier immer ängstlich da rumzuhängen mit meiner Keule, auf alles draufzuschlagen, was auch nur irgendwie nach Wertgegenstand abgegeben aussieht.
Weißt ja, der André hänselt dich hinterher dafür.
Ja, bin ich hingegangen, André, was soll ich sagen? Ich habe einmal nicht zugeschlagen.
Im ganzen Spiel.
Ich habe einmal nicht zugeschlagen und dann schmeißt sich die Kiste mir an den Hals und gibt mir den Kuss des Todes und dann dachte ich mir auch, ich schmeiß nicht nur die Konsole, sondern das ganze Wohnzimmer aus dem Fenster. Kann doch nicht sein, Drecksspiel. Also dachte ich mir in dem Moment, Wiedergabe. Ja, also selbe Sache passiert, nur mit einer völlig anderen Herangehensweise.
Sehr gut, alle Wege führen nach Rom. Wunderbar. Ja, also das war echt ein Traum. Vor allem, also so mit Ansage. Ich verstehe bis heute nicht, warum ich nicht einfach einmal kurz auf die. Aber du kannst glauben, seitdem ist keine einzige Truhe in Drängelig ohne irgendwelche Scharten davongekommen. Ja. Das sind überall, alle sehen sie aus, als ob jemand auf dieses Ding eingedroschen habe. Die Leute fragen sich Land auf Land ab, warum eigentlich die Truhen aus Drängelig alle diese Schwertscharten irgendwo oben auf dem Deckel haben.
Völkerwanderung der Mimics, sie ziehen weg aus Drängelig, weil sie alle um ihr Leben fürchten. All daran ist diese eine Kiste schuld.
Das wäre allerdings zu wünschen.
Ja.
Ich bin dann auch extra noch mal hoch, um das blöde Viech zu erlegen. Ne? Also da, ich finde, geht dir das auch so, dass du dann dir denkst, so, damit kommt er aber nicht davon. Das muss aber sanktioniert werden, sonst denkt er, das ist okay.
Ich habe jetzt eine Vielzahl an Referenzen, aus denen ich jetzt schöpfen kann, um die Frage zu beantworten. Hast du Walking Dead gesehen?
Also die Fernsehserie? Nein.
Ja, ach, André, hast du Kill Bill gesehen?
Ja.
So, Achtung, ich bin wie die großbusige Krankenschwester, die pfeifend mit der Giftspritze den Gang runterläuft, in Richtung des Krankenzimmers, wo die Bride, genau, wo die Ehefrau drin liegt und vergiftet werden soll. So lief ich bei der Rückkehr dahin. Also wirklich pfeifend dieses de. Weißt du, die Melodie? Oh Gott, hat man sie nicht wiedererkannt, André? Hör auf. So schlecht.
Doch, ja.
Okay,
ja.
Gott sei Dank, ich dachte schon.
Du meinst also auch wie der böse Stiefvater aus dem Horrorklassiker Stepfather.
Ja, oder in irgendeinem Alien vs. Predator-Film bestimmt auch. Kenne ich ja alles nicht. Also, bin da hingelaufen.
Terminator!
Hier, was gibt's noch von damals? Robocop. Robocop.
Rambo.
Rambo, Ja, und das war sie ja im Grunde auch schon. Filmkultur der 80er. Genau, also jedenfalls bin da hin und hab ihr richtig eine mitgegeben. Weil das mache ich auch sehr gerne. Weil das sind die wenigen Momente der Überlegenheit, die man ja doch in dem Spiel hat.
Ja, aber das mache ich echt, also ich habe das Gefühl, ich habe echt da regelmäßig in Spielen, weißt du, also dieses Rache nehmen an dem Gegner, der dich gerade versohlt hat, das ist schon wichtig. Das, wo war das? Ich glaube in Max Payne 3 oder sowas, da hatten sie dieses Rachesystem, wenn dich da im Multiplayer einer abgeknallt hat, dass der für dich markiert wurde, damit du dich rächen konntest.
Oh, ja.
Ich glaube, das haben sie genau für diesen Persönlichkeitstypus gemacht, wie mich. Ja, Leute, die das auf die wieder respawnen und sagen, es wäre jetzt alles egal, aber die Sau schnapp ich mir. Ist auch bei Call of Duty, ja, zwei Tickets sind noch da, André steht neben der Herrschaftsflagge, aber da hinten, da sieht er den Username von dem Typen, der ihn vor 5 Runden abgeknallt hat und alles. Und nein, bleibt nur 2 Sekunden hier stehen und wir haben gewonnen. Und da bin ich aber quasi schon auf der Mitte der Karte.
Die Herrschaftsflagge, also, was ist das denn?
Das heißt doch so, der Modus, Herrschaft.
Dominion, ja. Also na gut, wenn man es auf Deutsch spielt, kann ich auch nichts dafür. Also.
Ansonsten beschweren sich die Leute immer, ja. Zu viele Anglizismen. Ja?
Zu viele Anglizismen, ja, ich hab's auch gesehen, ja.
Und einmal.
Alles auf Deutsch gestellt.
Einmal, ja, da greife ich direkt zum deutschen Bezeichner für diesen Spielmodus in Call of Duty.
Ja, ich habe mir extra...
Das ist auch wieder nicht recht.
Ich habe mir extra das deutsche Lösungsbuch von Dunkle Seelen 2 ausleihen lassen. Extra. Der Boss, Doppelreiter, Drachenreiter, was weiß ich nicht.
Überall wird man verspottet. Das ist so wie... kennst du die Jackass-Filme? Ja, da gibt's dieses eine Ding, da haben sie so eine riesige, ich möchte sagen Schaumstoff, wahrscheinlich war es was härteres, Hand, die sie immer so zurückziehen. Und wenn jemand ums Eck kommt, lassen sie es los und dann kriegt er diese riesige Hand ins Gesicht, die Leute so richtig so wegbombt, aber auch. Ja, so ist mein Leben. Ja, so viel. Hinter jeder Ecke wartet so eine Hand, ja, da sagst du den deutschen Modus, zack. Ja, sagst du so auf Englisch, kommt von irgendwo anders her, so eine Schelle.
Ja, so fühle ich mich momentan bei dem Boss, bei dem ich aktuell hänge, aber dazu in den nächsten und übernächsten Folgen dann. Aber die Hand trifft es da sehr gut, aus vielen Gründen, wie ich mal wieder gekonnt nach vorne Schatten werfe, statt vor Shadow. Ja.
Schwein. Ja. Es nimmt kein Ende.
Ja.
Ja, ich will nie auf sowas so rumreiten. Ja. Ja, wie auf Folianten. Okay. Ja, also auf jeden Fall, das waren die bemerkenswerten Dinge, die in diesem Raum passieren. Erst das Pferd, dann die Mimiktruhe. Ja, und dann geht's irgendwie so ein bisschen weiter durchs Schloss. Ich habe mich echt so einfach so ein bisschen durch dieses Schloss gedödelt. Da sind mir immer wieder so ein paar Sachen passiert, wo ich gedacht habe, so Mensch, das war jetzt aber ganz schön dumm. Ich habe zum Beispiel, bin ich einmal ganz spektakulär verreckt, da gibt's so einen Raum in dem Schloss, da kommst du rein und da sind 2 von diesen Feuermagierinnen drin, ne? Und die schießen ja quasi immer so Explosionsgeschosse auf dich. Und die sind, wir wissen, Resistenzen, ne? Und André, das passt nicht so gut zusammen. Die sind gefährlich für mich und ich bin da gestorben, weil ich bin in diesen Raum reingegangen und ich weiß nicht warum, ich habe aber versehentlich die Tür nochmal angeklickt. Das heißt, ich bin da rein, ich sehe diese Feuermagierin, ich meine, ich muss irgendwas, muss ich vorgehabt haben, Ausweichrolle, keine Ahnung, irgendwie den zuschlagen. Ich habe auf jeden Fall die falsche Taste gedrückt und dann fing meine Figur an, diese Tür wieder zuzumachen. Hab mich also mit denen im Raum eingeschlossen, der nicht besonders groß ist und schon während diese Türschließanimation da so zu ihrem Ende kam, explodierte um mich rum schon alles. Und bevor ich dann überhaupt auch nur meinen Säbel in ihre Richtung halten konnte, war diese ganze Geschichte schon gelaufen.
Sehr gut. Ich bin da in einen Raum gekommen, der übrigens essentiell ist, um überhaupt weiterzukommen bei Schloss Drängelig. Ich sag jetzt einfach mal, wir sind dafür bereit, oder? Der Raum, wo man wieder ein kleines Rätsel lösen muss, sage ich mal. Weil da habe ich jetzt eine Frage an dich. Alles führt darauf hinaus, irgendwann in diesen Raum reinzukommen und der sieht wie folgt aus. Es ist eine Ansammlung wieder von Steinspeersoldaten, die alle in Richtung eines Fensters sich zu verbeugen scheinen und hinter ihnen wieder einer der Golems, die wir schon aus dem Keller kennen, wo man schon sofort weiß, aha, da müssen wieder Soldaten in der Nähe sterben, damit er sein Flämmchen in die Brust bekommt und dann wird er irgendwas tun. Und jetzt ist interessant, André, weil bei mir... Ich bin in den Raum rein und keine der Speersoldaten haben sich bewegt. Niemand wurde getriggert. Ich habe auf die eingetrescht, auf jeden Einzelnen. Niemand wollte sich mir zur Verfügung stellen. Jetzt ist meine Frage an dich, war das bei dir auch so?
Ich muss gestehen, dazu liegen keine weiteren Informationen vor im Moment.
Dann würde ich nämlich sagen, wahrscheinlich nicht, weil das ist ja wie ein Bug, weil es ist ja eigentlich klar, dass das so wieder gelöst werden muss.
Man möchte es meinen. Also ich habe hier nur stehen, ich habe diesen Golem mit Seelen gefüttert und dann hat er diesen Aufzug aktiviert. Hier steht nichts von wegen, musste erst durchs halbe Schloss rennen und Gegner dahin locken, um sie vor dem Golem zu erstechen.
Weil so habe ich das nämlich dann gemacht. Und im offiziellen Buch zum Spiel steht übrigens auch, die Speerträger müssen getriggert werden und dann gekillt werden. Und mein Gott, ich war noch nie so froh, diese doofen Assassinen zu sehen, wie in diesem Moment. Denn vor diesem Raum gibt es nochmal zwei Assassinen, die wir schon von dem Medusa-Level kennen. Und die stürzen sich auf mich und die habe ich dann in diesen Raum reingelockt und einfach nur gehofft, dass der Golem da jetzt nicht wählerisch ist, dass der nicht irgendwie eine Milchschnitte wollte und sich wundert, warum ich ihm Kinderpingui reinschiebe. Nein, er hat das auch angenommen und sich gefreut und dann einen Aufzug betätigt. Den längsten Aufzug übrigens, ich habe nachgeguckt, in der Geschichte der Aufzüge. Also bis der mal seinen Bestimmungsort erreicht hat, du, einen Geburtstag habe ich gefeiert in diesem Raum.
Ja, das stimmt in der Tat. Vor allem das Geile an dem, Achtung, hier Gänsefüßchen, ne? Das Geile an dem ganzen Ding ist, diesen Aufzug, den benutzt man mehrfach.
Ja.
Also erstens notwendigerweise, aber auch zweitens neugierigerweise, weil da oben ist ja erstmal etwas sehr Rätselhaftes. Man kommt dann auf einmal in so einen Turmraum und da ist ein Käfig und in dem Käfig ist irgendeine Frau. Und die Tür zu diesem Käfig ist verschlossen und da dran ist eine Kreatur befestigt, die dort kopfüber hängt, als würde er quasi so ein bisschen gefoltert. Aber er sieht auch aus, als wäre er vielleicht Teil eines Schließmechanismus.
Ja, ist so geknebelt, so habe ich mir aufgeschrieben. Sieht aus wie geknebelt.
Ja, genau.
Und der
stöhnt auch so, als hätte er einen Knebel im Mund.
Ja, er will los, er will weg, ja.
Ja, genau. Also das wirkt so, als würde da irgendeine arme Seele gefoltert und indem sie vor diese Tür gebunden wurde. Und da oben ist sonst nichts, außer dass man dort noch einen Schlüssel findet zu dieser King's Passage in einer Kiste. Und diese Kreatur hat auch einen Namen, nämlich The Embedded. Also, ne, der so Embedded ist ja so eingefügt, ja, und ich vermute mal einfach, dass Embedded bezieht sich darauf, dass er eben in diese Tür sozusagen irgendwie so eingeschmolzen, eingebaut ist. Und ich habe dann überlegt so, vielleicht einfach mal zuschlagen. Der sieht nicht so aus, als wäre er besonders glücklich. Vielleicht sollte ich den einfach erlösen von seinem Elend. Dann habe ich mir aber gedacht, aber am Ende ist er tot und dann kriegst du die Tür nie wieder auf. Das ist ja auch blöd. So, also bin ich dort jetzt unverrichtete Dinge wieder abgezogen und es stellte sich später auch raus, es war schon so richtig, das war gedacht so. Ja. Das Problem ist, jetzt ist dort oben diese ominöse Tür mit diesem seltsamen, rätselhaften Mechanismus. Und das führt halt dazu, dass ich immer mal wieder gedacht habe, ja, da bist du lange nicht mehr hin. Vielleicht hast du inzwischen das richtige Zeug im Gepäck. Gehst du mal vorbei. Und es gibt eine Stelle auch auf dieser Aufzugsfahrt, wo ich den Eindruck hatte, so guck mal, das sieht doch auch aus, da kannst du runterspringen. Stellte sich aber raus, ja, kannst du runterspringen, da ist auch eine lange Leiter, bringt nur gar nichts. Und ich bin deswegen garantiert dreimal oder sowas mit diesem blöden Aufzug rauf und runter georgelt, einfach nur um zu gucken, ob es da jetzt weitergeht und es passierte nichts.
Also ich habe den bisher nur einmal benutzt zum Hochfahren, einmal zum Runterfahren. Ich habe all diese Irrungen bisher nicht erlebt und dank deiner Geschichte wird mir das auch nicht passieren. Also ich gehe da erst hin, wenn ich einen Schlüssel gefunden habe, der wirklich so eine kleine Miniaturknebelfigur ist, wo ich ganz klar weiß, das muss in seinen Mund rein. Sonst vorher gehe ich da nicht mehr hin.
Ja, genau. Also da kann ich dir auch gleich sagen, wenn du es dann bekommst, ist es auch recht eindeutig. Also das ist es nicht so ein so hoppala, da habe ich vielleicht vor 5 Spielstunden beim Kräuterpflücken versehentlich auch noch hier genau das eine Riechsalz eingesammelt, dass ich dem Embedded unter die Nase halten muss. So ist es nicht.
Sehr gut, da bin ich ja beruhigt. Ja, dann also oben lassen wir erstmal links und rechts liegen und dann fahren wir wieder runter. Und jetzt können wir die King's Passage betreten. Endlich. Ein cooler Gang. Also, ich hab's mir so aufgeschrieben. Ich meine natürlich, der ist gut aussehend, gefällt mir gut, geradezu nett, um mal die Anglizismen zu vermeiden. Und dort betreten wir dann
Summer!
Und da betreten wir dann die Passage des Königs.
Fühl mich schon wie eine Kiste.
Nee, der Königskorridor heißt es. Den Königskorridor, den durchstreiten wir jetzt. Und es ist wieder eine sehr epische Inszenierung, unerwartet episch. Es donnert und blitzt außerhalb, auf irgendeinem Grund hat das Wetter wieder richtig aufgedreht, es regnet und man läuft jetzt durch so eine, wie so ein Kirchenmittelschiff durch, links und rechts wieder Steinstatuen, die von denen einige erwachen mit blitzend roten Lichtstrahlaugen, also gucken richtig bedrohlich, waren aber kein Problem. Und dann wartet tatsächlich ein Gegner auf uns, der in seiner Art und Weise mit zu den einzigartigsten, also ich weiß, man kann es ja nicht steigern, aber er gehört zu den einzigartigen Gegnern, die dieses Spiel bisher uns präsentiert hat. Nämlich der im Englischen Looking Glass Knight, auf Deutsch Spiegelritter.
Ja, also ich fand den Weg zu dem blöden Spiegelritter gar nicht mal so leicht, ehrlich Echt? Gesagt, aber ich bin ja früher im Spiel.
Ja, stimmt. Ja.
Als du, ne? Ich habe mich da ja schon vorher irgendwo so reingemogelt, eigentlich so vorne beim Shrine of Winter stand eigentlich diese so im Vergnügungspark, du musst mindestens so groß sein, bevor du hier durch darfst, ne? Und ich habe mich auf Stelzen gestellt und durfte schon früher da rein. Und musste mich da echt so ganz schön durchprügeln, weil einige von diesen Statuen da zum Leben erwachen, das sind auch so komische Magier gewesen, die haben immer mit irgendwas auf mich geschossen. Also das war schon echt so ein kleiner Spießrutenlauf. Und ich habe auch wegen dieser Schwierigkeiten, aber auch wegen dieses pompösen Ganges, ich habe gedacht, jetzt ist es soweit.
Da
ist er, der Wendrick. Jetzt geht's los, ne? Jetzt kommt er an und dann springt er da mit Thors Hammer wieder durch die Luft und wir prügeln uns und ich versteck mich hinter so einem Ascheberg und so weiter und so fort und dann hinterher, ne, dann erzählen wir uns davon, was das für ein Wahnsinnsfinale war. Und dann kommen wir da an und du hast schon gesagt, dann ist da eben dieser Spiegelritter. Ich habe aber erst mal gedacht, so, du siehst mir nicht aus wie ein Gegner.
Nee, ist tatsächlich ein Bossgegner, ursprünglich übrigens ein Promi am Hofe des Königs Wendrick, denn er war derjenige, der die königlichen Ritter getestet hat auf ihr Können, die in den Ritterstand von König Wendrick erhoben werden wollten. Und der hat einfach nicht mitbekommen, dass quasi die Welt untergegangen und Wendrick offenbar immer noch nicht zurückgekehrt ist von seinem Zigarettenholen oder was auch immer. Und er testet weiterhin alle, die da diesen Hof betreten. Ganz interessant.
Ja, und das macht er auch nicht schlecht. Ich habe den Bosskampf angetreten und dann kommt er da an und dann kämpfen wir ein bisschen. Und wie man es immer so am Anfang macht, ja, man nimmt ja so ein bisschen das Maß des Gegners, ja, und schätzt den so ein bisschen ein. Und ich habe erstmal so, glaube ich, ein bisschen 5 Zentimeter zu kurz gemessen, weil ich habe gedacht, so, pff, die Null, den werde ich jetzt mal richtig schön abfertigen. Weil es geht relativ vielversprechend los, er nimmt ordentlich Schaden, seine Angriffe sind für mich relativ gut zu managen. Jetzt kommt aber die Besonderheit von dem blöden Spiegelritter ins Spiel. Der beschwört aus seinem Spiegelschild weitere Gegner, die da herausspringen. Und jetzt werden das also auf einmal mehr Gegner. Und das Schwierige daran, insbesondere für mich, war, einen, den er beschwört, ein so ein blöder Zwerg, raubt mir Stamina, also Ausdauer.
Boah.
Und das war eklig. Und das war auch ziemlich schwierig. Also da habe ich tatsächlich echt ein bisschen dran arbeiten müssen an dem Gespann.
Ja, also da begeben wir uns wieder in ein Paralleluniversum und schauen mal, wie dieses Abenteuer in Schloss Drängelig bei Ritter Dom ausgesehen hat.
In Schloss Dommelig.
Bei Ritter Dommelig und zwar folgendermaßen. Vor der Nebelwand, die uns zum Spiegelritter führen wird, sah ich, also dank meiner inhärenten Menschlichkeit, 2 Summoning Signs, Beschwörerzeichen, mit denen ich mir Hilfe hätte holen können. Und dann guckte ich mir diese Zeichen an und guckte zur Nebelwand, guckte zu den Zeichen, wieder zur Nebelwand und dachte mir, also mein Stolz ist schon längst gestorben in diesem Spiel, selbstverständlich. Ich hol mir hier die Armee von Isengard, wenn sie zur Verfügung steht. Ich drück alle Spawn-Zeichen an, die ich finden kann. Und dann habe ich mir hier, was waren das? Es waren NPCs tatsächlich und keine Menschen. War irgendwie ein Magier und ein Ritter. Werden auch sicherlich bekannte Gesichter sein, aber ich kannte sie nicht. Du, und dann gingen wir durch diese Nebelwand zu dritt. Wie in der Intro-Sequenz von Reservoir Dogs, wo die Gang die Straße runterläuft in Zeitlupe mit diesem Little Green Bag Soundtrack, dieses dim, 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 dim. Und so liefen wir durch den Nebel, weil ich habe richtig Gänsehaut gerade übrigens, in die Arena vom Spiegelritter und er hat diesen Kampf nicht überstanden. Wir haben den so cool fertig gemacht. Der hat sich nur um die beiden gekümmert und ich kam oft gar nicht an ihn ran, weil die beiden so in der Action drin waren mit ihm. War richtig toll. Also ich habe viel einfach auch nur zugesehen. Es war auch mal ein schönes Gefühl. So ein bisschen wie als damals man bei den Pokémon-Kämpfen eingeführt hat, auch im Team kämpfen zu können, dass zwei Pokémon gleichzeitig in der Arena stehen, so fühlte ich mich hier. Ash, Ketchum von Alabastia, alias Dom Ketchum aus Alabastia.
Ich muss erstmal jetzt hoffen, dass wir nicht einen Anruf von der GEMA bekommen, nachdem du diesen Song so täuschend echt nachgebildet hast.
Ist ja das, journalistisch eingebettet. Es ist ja hier Teil der journalistischen Aufbereitung unserer Ereignisse.
Ja, stimmt. Zitatrecht. Ja. Ja, wenn es hier nicht greift, wo denn dann, bitteschön?
Ja, eben.
Ja, also ich hatte ja nun schon einige Gegner, die ich, sage ich mal, weggecheatet habe. Mhm. Ich finde dieses Summon-System, wenn man das regelmäßig benutzt, dann kannst du aber echt durch das Spiel fliegen, habe ich so das Gefühl.
Ja, wird ja auch an der Zeit, nach 40 Stunden jetzt mal zu fliegen.
Ja, das stimmt schon. Aber andererseits ist es halt echt auch wieder blöd, weil die meiste Zeit ist es eigentlich nicht wirklich schwierig gewesen. Also einfach nur durch wahrscheinlich den Charakterlevel, den man relativ schnell erreicht, zumindest wenn man das so spielt wie wir, sind die normalen Gebiete einigermaßen problemlos zu durchqueren. Es gibt hier und da mal schwierige Stellen und das ist ja auch schön, das soll ja auch so sein. Und dann kommst du also bei dem Boss an und da wird's dann aber auf einmal knackig. Das passt irgendwie nicht. Also bei dem vorigen, beim Dark Souls 1 fand ich, war es viel passender, dass man das Gefühl hatte, das ist ein schwieriges Gebiet, da muss ich mich jetzt durcharbeiten und das Gebiet zu durchqueren ist alleine schon schwierig und am Schluss kommt halt ein Boss und der ist auch schwierig und das passt so ein bisschen zusammen. Aber hier ist es häufig so, la la la, das Gebiet ist relativ schnell abgefrühstückt und das Durchqueren der Gebiete ist ja aber eigentlich auch Teil dessen, was faszinierend ist und cool sein soll. Und dann kommt auf einmal die Schwierigkeitsspitze und der einzige Stolperstein ist der Boss.
Ja.
Und umgekehrt denke ich mir aber, das jetzt auch noch auszuknipsen, das wird mir dann auch geradezu schon langweilig. Und jetzt habe ich mir also an dem echt so ein bisschen die Zähne ausgebissen. Weil das ist wirklich so, ich muss an den ran, ich muss dem erstmal ein bisschen Schaden machen. Dann beschwört er diesen Stamina-Vampir, dann muss der aber ganz schnell weg, weil ansonsten habe ich ein Problem, weil ich dann nicht mehr die Angriffe von seinem Chefchen hier blocken kann. Und es ist nicht nur einer, also es sind zwei zusätzliche Angreifer, die dann noch ins Spiel kommen. Und das war schon wirklich, also das so zu managen erstmal, der Wechsel zwischen den Gegnern und dann auch die verschiedenen gegnerischen Angriffe entsprechend zu verstehen, mich auf dem Kampffeld dann auch immer so zu platzieren, dass mir nicht ständig irgendjemand noch auf einmal das Speer in den Rücken dolcht und sowas, das war echt wieder was, wo ich ein bisschen Zeit gebraucht habe. Das waren bestimmt 10 Anläufe oder sowas, bis ich hier einen Schritt weitergehen durfte.
Ja, also ich höre, was du sagst, aber werde weiterhin alles zusammen ein Zeichen drücken, weil, also ich, lass es mich so sagen, ich bin in so einem Modus zu diesem Zeitpunkt gewesen, ich würde gerne an die entscheidenden Plotpunkte mal rankommen und mal wirklich das Gefühl haben, hier Dinge aufzudecken. Und der Spiegelritter, da oder was mich dahinter erwartete, da dachte ich mir, naja, das wird wahrscheinlich nicht die Lösung dieser Geschichte hier sein und das empfinde ich dann mehr als so ein Hindernis, über das ich halt hinweg muss, um in die Ziellinie zu laufen. Und das war dann so ein, ja. Und außerdem, ganz ehrlich, also ich spreche jetzt natürlich nur für mich, aber wie ich da teilweise abgekotzt habe jetzt in diesem Areal, das hinter uns liegt, da mit dem Mimik-Schränkchen da und dem Aufzug, auf den ich da ein Jahr gewartet habe und all die anderen Tode, die ich gestorben bin. Übrigens, da habe ich mich ein bisschen ehrenvoller hingestellt, als ich wirklich war. Selbstverständlich bin ich dann nochmal zurückgelaufen in diesen Raum mit den Masken, weil ich es doch nicht lassen konnte und habe die Truhe geöffnet und bin sofort einen Gifttod gestorben in diesem Raum. Konnte nie anders, ist mir natürlich auch passiert. Und mit all diesem Frust unter der Brust dachte ich mir, jetzt ist es auch echt mal schön, einfach mal in den Raum reinzukommen und zu rufen, stürzt euch auf ihn, Fass und Biss, und einfach nur zuzugucken, wie der Spiegelritter hingerichtet wird. Das war echt nett und vor allem, André, und damit ende ich mein Plädoyer für meine Spielweise, wenn ich gewusst hätte, wie krampfig das Areal nach dem Spiegelritter werden würde, du, da hätte ich da mir aber richtig Zeit gelassen mit ihm. Hätte ich ihm Achillessehnen durchgeschnitten, dann die Handgelenke abgetrennt. Ganz langsam hätte ich das gemacht.
Ja, da tun sich ja Abgründe auf, meine Güte.
Ja. Ja, weil wir jetzt in das Areal kommen.
War das schon immer da oder haben es diese Spiele ausgelöst? Die Wissenschaft rätselt wieder.
Ja, nee, kann ich auflösen. Und zwar kommen wir jetzt, auch interessant vielleicht für die Menschen da draußen, jetzt kommen wir in unserer Besprechung mal wieder an einen Punkt, wo wir ganz nah an dem Punkt sind, wo ich gerade quasi im Wohnzimmer drüben den Spielstand offen habe. Und da sind natürlich die Gefühlswelten wesentlich,
Die Wunde ist noch frisch, sie nässt noch.
Die Wunde ist noch frisch. Sie blutet noch, Eiter vereinzelt, alles eklig.
Ja.
Da kommen wir jetzt hin.
Ah, schön. Ja, aber also, das war keine Kritik, wie gesagt. Ich war ja an einem ganz ähnlichen Punkt damals, als wir in der Iron Keep waren und ich stand vor diesem Smelter-Team und ich habe gedacht, damals ja auch so, boah, ey, nee, jetzt schwieriger Bosskampf ist nicht das, worauf ich gerade Lust habe. Das steht nicht bei mir ganz oben, gerade auf der To-Do-Liste und dann war da ja auch, da ist dieses leuchtende Siegel auf dem Boden. Es ist erkennbar eine Spielmechanik. Die haben die Leute ja eingebaut, nicht ohne Grund. Da ist viel Arbeitszeit reingeflossen. Klar. Etliche Mann- und Frau-Stunden wurden aufgewandt, um dieses Online-System zu entwickeln. Wer bin ich, es nicht zu benutzen? Ja. Ist es nicht respektlos hinterher From Software gegenüber? Das will ja auch keiner. Dass dann hinterher bei denen wieder so eine automatisch generierte E-Mail im Postfach landet, wieder hat einer das Spiel durchgespielt, ohne jemals einen Summon zu benutzen. Ja, so wie es am Ende von Dark Souls 1 von meinem System verschickt wurde. Ich verstehe jetzt aber nach Dark Souls 2 viel besser, warum die Leute damals im Forum irgendwie immer so mit die Hände an den Kopf gehalten haben und sich einzelne Haarbüschel ausrissen und geschrien haben, wenn ihr dieses System benutzen würdet, wäre es gar nicht so schwer.
Ja, ich verstehe vor allem auch, warum Leute auch einfach andere Videospiele spielen als Dark Souls 2.
Ach, ich bin inzwischen, also bei Drängele Castle war ich wieder ein bisschen versöhnt mit dem Spiel. Das mochte ich irgendwie. Es war schon ein bisschen ein zäher Abschnitt und so, aber ich fand das Schloss cool. Ich fand einige von den Elementen, die da drin eingeführt wurden, cool. Das war nett.
Ja, es ist, um mal ein Zwischenfazit in einem Satz zu ziehen, es ist nicht so schlimm, wie ich nach all dem Vorwissen gedacht habe, aber auch nicht so schön, wie ich gehofft hatte. Also es ist so in der Mitte. Erinnert mich ständig daran damals, als ich bei McDonald's noch häufiger gegessen habe und da mir so ein, wie ist denn der McFish oder sowas, irgendwie so ein Fischburger geholt habe und der dann schon in der Schachtel so auseinandergefallen war und du dann so nachts um 2 Uhr beim McDrive am Parkplatz über der Schachtel gekauert bist und dir diese Bestandteile wieder auf dieses Ekelbrot draufgelegt hast und dann wie so ein Gollum reingebissen hast in seinen Fisch. So fühle ich mich. Ich muss mir das so ein bisschen selbst zurechtlegen, aber es geht schon. Aber es ist kein Restaurant, in das ich eigentlich gehen will. Ich
finde diese Herabwürdigung des Fillet of Fish, wie er heute heißt, ja, ehemals Fishmack, glaube ich. Ja, also das muss doch nicht sein. Ja,
ja, McDonald's in Heidelberg.
Was hat der denn damit zu tun? Wieso kriegt er denn jetzt auch noch hier ein paar Ohrfeigen?
Du, das sind so Dinge, die habe ich wirklich verdrängt. McDonald's in Heidelberg, Grüße gehen raus. Den gibt es bestimmt heute auch, ne, falls hier jemand war. Da nachts um 2 auf dem Parkplatz gesessen im Auto und meinen doofen Fischding da gegessen und manchmal andere Autos, die an mir vorbeifuhren, weil sie auch aus dem McDrive gerade rauskamen und dann mit ihren Scheinwerfern so für eine Sekunde mich angeleuchtet haben, wie ich da sitze auf meinem Fahrerstuhl und in dieses Brötchen reinbeiße, wie so ein gehetztes Tier. Ja, ganz grausige Bilder.
Hast du dich sofort versteckt?
Ja,
hast du auf den Beifahrersitz gelegt? Oh Gottes Willen, vielleicht ist jemand, der mich kennt.
Ich habe die Sonnenblende immer runtergeklappt, in der Hoffnung, dass damit so die Windschutzscheibe von der Fläche ein bisschen kleiner wird, aber bringt natürlich nichts.
Später da immer mit so einer Skimaske gesessen und sie nur bis zur Nase hochgerollt, damit der Mund frei ist zum Reinbeißen.
Oh, das war immer ganz...
Das sind schon so sind auch noch Flecken, ja, die Reste der Western-Soße vom letzten nächtlichen Besuch kleben unten an der Maske.
Ich mein, VW Polo hat am Ende gerochen, als ich ihn verkauft habe, wie ein McDrive, wenn es überdacht wäre. Also wirklich, da roch's nach der ganzen Menütafel der letzten 2 Jahre. Unglaublich. Was für Geschichten hier zutage kommen. Ja.
Ja, aber ich verstehe nicht. Für mich klingt das ist romantisch. Ja, das ist doch schön, das ist wahre Nostalgie. Ja. Ah, wenn ich doch noch mal so jung sein könnte, dass ich nachts mit einem Fishmack auf dem McDonald's-Parkplatz sitzen könnte.
Ich glaube, ab einem gewissen Alter rufen Leute auch aus Sorge die Polizei. Wenn du Jugendlicher bist, ist es cool, aber so ab, ich weiß es nicht, 35 kann ich mir vorstellen, ab dann ruft man bei der Polizei an. Da sitzt so ein alter Mann im Auto.
Ich glaube, er ist verwirrt. Ah ja, naja, gut, also auf jeden Fall, ne, Looking Glass Knight. Ja. Dem einen macht er mehr Kopfschmerzen als dem anderen. Und was bewacht er? Einen Aufzug.
Geil.
Sehr unspektakulär. Und den Aufzug, da geht es runter in große, von Baumwurzeln durchzogene Höhlen. Eine Frauenstimme. Heil, halt, ja, aus der Ferne. Durch dieses riesige Höhlenareal. Man sieht von einer Anhöhe, auf der man sich befindet, tief in diese riesige Höhle hinein. Unten ist eine Art See. Es gibt eine Hütte auf einer kleinen Insel. Ich finde, das wirkt erstmal alles sehr mysteriös.
Also die Waldareale von Dark Souls, finde ich, sind die schlimmsten Menschen auf der ganzen Welt. Das ist alles so, ich wusste schon, als ich da ausgestiegen bin, ich würde am liebsten nochmal hoch und gucken, ob ich nicht doch den Typen von dem Käfig da reißen kann in dem Schloss. Ich will eigentlich nicht schon wieder in den Wald. Ich muss zugeben, ich fand die Willkommensgruß dieses Levels ganz nett. Der Frauensing sang okay, aber auch vor allem, das sind ja riesengroße Baumwurzeln, die sich da um uns herum schrauben und man kann trotzdem so dazwischen durch das Geäst zum Himmel schauen oder was auch immer da oben ist und das sieht schon toll aus und bewegt man sich da runter und man wird ja auch am Anfang gar nicht bedrängt, wenn man die ersten Schritte in ein Level macht. Man hat ein bisschen Zeit, sich einzufinden, klar, hier und da ein einzelner Gegner, aber man kann erstmal ein bisschen akklimatisieren. Aber dann, sobald man auf das Wasser dann guckt, dem man dann, wenn man diesen Baum da runtergestiegen ist, unmittelbar begegnet und da so ein Glitzern sieht über dem Wasser, da wird eigentlich einem erfahrenen Dunkle Seelen Zweispieler klar, da wartet jetzt schon wieder ein Gegnertyp auf einen, der nerven wird. Und was soll ich sagen, hatte recht, da warten Wasserzombies, die rausspringen und Blutangriffe ausführen, also dich zum Bluten bringen, wenn du nicht aufpasst. Gepaart, und das ist eigentlich das Schlimmste in dieser ganzen Welt jetzt hier, gepaart mit Priestergestalten, die dich mit magischen Attacken angreifen, die in einem festen Rhythmus abgeschossen werden, sind immer Einzelschüsse. Das Gemeine ist aber erstens, die hauen überraschend dolle rein, der Schaden von diesen Zaubersprüchen, und zweitens, die sind wieder so doof zielsuchend. Das ist das große Problem. Klar, mit einem richtigen Winkel, wie bei Hotshots, kann man dem ausweichen wie ein Jägerflugzeug der Lenkrakete der Kommunisten, aber mir ist das bisher nicht gelungen. Meistens werde ich getroffen von den Zaubersprüchen und das macht die ganze Sache zu einer sehr frustrierenden Angelegenheit.
Diese Magier sind das Problem.
Also richtig.
Wir sind jetzt hier übrigens im Shrine of Arama, das ist das neue Areal.
Shrine von Amana.
Echt? Aber bei mir, habe ich das falsch aufgeschrieben? Ich habe Arama. Habe ich hier ständig irgendwas umgedreht?
Sag mal,
das ist entsetzlich.
Im Fieberwahn Notizen gemacht. Nee, es ist der Schrein von Amana, steht sowohl in meinen Notizen als auch im offiziellen Guidebook.
Das ist ja absurd, aber das ist halt, ich mache diese Notizen halt immer noch auf dem iPad. Und das ist, glaube ich, das Problem. Weil diesem virtuellen Keyboard oder sowas, da sind die Fingerchen schnell auf dem falschen Buchstaben. Ja, einmal nicht hingeguckt und sowas und schon auf so einem normalen Keyboard oder sowas, da wissen sie genau, wo sie hingehören. Das haben auch die entsprechenden Tasten ja alle schon ihre Ausbuchtung von der vielen Benutzung. Und auf einem iPad zu tippen, das schlägt dann immer solche Stilblüten. Also gut.
Man kann nur froh sein, dass die Mönche da im Mittelalter, die alten Schriften abgeschrieben haben, nicht auf dem iPad gearbeitet haben. Stell dir mal vor, was da verhunzt worden wäre an Übersetzungen. Plötzlich.
Ja, Mensch, hier, da hätten wir heute eine Bibelübersetzung. Da ging aber einiges los.
Tom von Genesareth. Genau. Tom und Johnny und seine zwei Genossen.
Genau. Doch so mit Autokorrekt und so.
Sind wir hier.
Sie haben, sind sicher, dass Sie dem Jesus einen Schwamm mit Esso gereicht haben?
Mit Esso?
Ja, naja, auf jeden Fall bei dem Schrein von Amana.
Ja.
Da sind wir jetzt angekommen. Diese Echsenwesen, die da unter der Wasseroberfläche lauern, die fand ich pillepalle. Die waren super entspannt. Auch vor allem, weil sie durch diese Glühwürmchen oben drüber gekennzeichnet sind.
Ja, das Problem
finde,
ist ja.
Ja, bitte.
Also, ich will nur sagen, das Problem ist halt die Kombi, weil später wird es dann nochmal Stellen geben, dass du kannst die halt nicht ignorieren, das ist das Problem. Also du musst die schon weghauen, aber während du die weghaust, ist mein Schild zumindest immer gesenkt. Und das sind die Momente, in denen mich die Zaubersprüche treffen. Und die Kombi ist die mich abfuckt. Das ist ein Problem.
Ich vergesse immer, dass du keinen Bogen hast.
Ja, ja, genau.
Da schießt du mal einen Pfeil rein und dann kommen die halt schon angelaufen und so weiter und so fort. Aber ich fand auch, also dieses Areal ist durch die Magier, jetzt in deinem Fall auch noch durch diese Combo, ist extrem zäh. Ja. Es ist eigentlich, ist es winzig klein.
Ja.
Du hast vorne dein erstes Bonfire, dann kommt schnell die erste Hütte, dann geht's da nochmal, das ganze Areal ist ja überflutet. Wir sind in so einer riesigen Höhle, das ist wie so ein Vulkankrater, der ist mit Wasser gefüllt und da gibt es zunehmend schmale Wege, auf denen kann man laufen. Ansonsten fällt man auch links und rechts ins Wasser runter tot. So. Das führt erstmal dazu, dass man auch noch durch die Reflexionseffekte auf der Wasseroberfläche ständig die Kamera in so einer Art Overhead-Modus schalten muss, um zu sehen, wo der scheiß Boden aufhört. Ja. Bis man hinterher erstmal ein Gefühl dafür hat, wie das Layout dieses Areals ist. Das ist am Anfang erstmal nervig. Und dann sind da überall diese Zauberhoshis, die ich halt dann auch erstmal mühsam einen nach dem anderen mit dem Bogen abtragen musste. Und mein Bogen ist zwar praktisch und der ist auch schon ein bisschen aufgebaut, aber das braucht halt auch echt viele Pfeile pro Hoshi. Und dann wirklich millimeterweise vorrücken. Es war nicht mal so irre schwer, wobei am Schluss ist da so eine Konstellation, da sind auch noch so komische Ritter gepaart mit diesen Zauberern, die kommen dann relativ schnell angerannt, die merken auch zumindest bei mir, wenn ich dann Zauberer unter Beschuss nehme, die in ihrer Nähe sind, dann kommen die angerannt und dann muss das sehr generalstabsmäßig organisiert ablaufen, damit ich da gut durchgekommen bin. Aber es war nicht mega schwierig per se, paar Mal gestorben und so, aber es war so zäh. Jeder neue Versuch war halt ein endlos langsames Bereinigen dieses Areals.
Ja, du hast die ja alle jetzt genannt, die Herausforderungen dieses Areals. Die Ritter übrigens, das sind die sogenannten Lindelch-Kleriker. Das Problem bei denen ist, dass die durchaus, also für mich zumindest, hart zuschlagen, aber vor allem auch ein Schild tragen. Das heißt, du kannst nicht wieder auf diese Wasserleichen draufkloppen, sondern du musst dir so ein Minimum wieder Mühe geben. Und was ich jetzt merke, und jetzt sind wir wirklich ganz nah an mir dran, an meinem aktuellen Spielstand, was ich merke ist, ich muss aufpassen, nicht in so einen, jetzt ist es ja fast durchgespielt, Momentum zu kommen. So dieses Gefühl von, ach komm, jetzt hier noch durch die Tür und jetzt sehe ich doch gleich die Credits rollen. Und da wird man nämlich wieder leichtsinnig und wieder jetzt sich zu beruhigen und zu sagen, Dom, das Spiel geht noch seine 40 Stunden, auch wenn das gar nicht stimmt. Aber nochmal so beruhigen und nochmal sagen, hier, Konzentration nochmal bis zum Ende aushalten. Da musste ich jetzt viel in mich gehen und mit mir kämpfen, um mich wieder runterzuziehen. Und ja, das ist nicht einfach momentan. Ich bin in diesem Areal sehr dankbar für jedes Bonfire, das ich finde. Und jetzt ist natürlich die Frage, André, wie weit wir jetzt springen wollen. Weil im Grunde alles, was man hier findet, ist immer diese Kombi aus diesen drei Gegnertypen. Magier, Wasserleiche und diese Kleriker. Bis man halt dann irgendwann zur Bosswand kommt. Das ist so, ich finde, man könnte so abkürzen. Außer du willst da noch was hervorheben.
Nee, eigentlich, also wie gesagt, das Areal ist relativ unspektakulär per se. Da ist nicht so wahnsinnig viel, was da passiert. Man kommt natürlich noch in diese Hütte, da trifft man auch diese singende Frau, Milfanito, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe. Vielleicht heißt sie auch anders.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Und die erzählt dir, sie singt für die von Tod und Dunkelheit Gezeichneten. Und die Kleinen tanzen, wenn sie singt. Ja. Und ich habe mir gedacht, so, okay, sind die Kleinen die Glühwürmchen? Die da überall rumtanzen. Das ist das Einzige, was ich da tanzen gesehen habe, sozusagen. Ne, diese Glühwürmchen über den Echsenhoshis im Wasser. Man hört im Hintergrund schon wieder irgendwas gackern und kichern und ich weiß nicht, wer das ist, der ständig gackern und kichert, ehrlich gesagt. Das ist in dem Spiel schon mehrfach vorgekommen, dass man dieses Kichern hört, so wie diese Hexen aus dem Märchen.
Ist das nicht die Fluchvase wieder? Da steht doch eine Fluchvase.
Gackern die Fluchvasen?
Da ist die Fluchvasen gackern, ja, ja. Doch, doch.
Ach, krass.
Ja, ja. In Shaded Woods oder wo die überall stehen, haben alle gegackert.
Ich habe das nie mit denen in Verbindung gebracht. Ich habe nie gedacht, dass eine Fluchvase gackert.
Du spielst einfach ohne Sound, du hörst ja einen Podcast. Du hörst
ja, ich gar nicht mit. Aber warum lacht denn eine Fluchvase?
Na, die verhöhnt dich. Das ist ja dieses...
Ja, aber die kann doch nicht gackern, die ist eine Vase.
Naja, wenn du mir kurz Zeit gibst, dann kann ich es dir vorlesen, warum die Fluchvasen...
Gottes Willen. Ja, bitte. Ja. Bin sehr gespannt, was der sich noch...
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht.
Ein ganzes Kapitel wahrscheinlich.
Ja,
Lachende Fluchvasen, Seite 127 bis 132. Holala, das wird ja noch mal ein bisschen Überlänge geben heute. Naja, egal, auf jeden Fall, das gibt's da noch. Ne? Ich wollte nur erwähnen, dass die singende Trulla sozusagen, die existiert da real in diesem Level, mit der kannst du auch reden. Und das war es eigentlich. Das ist sehr, sehr überschaubar. Das einzig Lustige ist doch, es gibt dann, du gehst dann, da hinten ist dann am Ende dieses Sees, da siehst du schon, ist eine Nebelwand. Und da ist schon wieder dieser typische Effekt eingetreten. André sieht eine Nebelwand, denkt sie, dahinter ist bestimmt ein Bossgegner. Mhm. Und dann habe ich die ganze Zeit, obwohl ich da schon den Level leergeräumt hatte, habe ich gedacht, nee, da gehe ich jetzt nicht durch, ich habe zu wenig Estus.
Ja. Sehr gut. Ja. Ah, sehr gut.
Und du weißt, was in der Nebelwand ist.
Eine Tankstelle für Estus-Flakone. Sehr gut, sehr gut.
Ich bin da durchgegangen und erwartete jetzt, dass dort schon wieder irgendetwas mit ganz vielen Zähnen und noch mehr Augen auf mich wartet. Und dann steht da ein Bonfire in der Gegend rum. Und ich so, ach du Scheiße, das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Was machst du denn hier, Bonfire, in einer Nebelwand?
Ja, also ich war froh um dieses Bonfire. Und jetzt ist auch eigentlich geiles Timing, weil wir sind eh an der natürlichen Lebenszeit einer Dark Souls Diary Folge angekommen. Von diesem Bonfire aus startet man jetzt los, um sich dem Boss dieses Areals zu stellen. Und das ist auch der Punkt, an dem ich aktuell zum Zeitpunkt des Sprechens hänge und kämpfe. Ich habe zwar schon einiges drumherum erlebt, aber das auf jeden Fall in der nächsten Folge. Aber das ist jetzt was, wo ihr mir alle mal die Daumen drücken könnt bis nächste Woche. Jetzt sind wir wieder voll auf der Zeitachse, live 1:1, Doms Leiden und Leben und Leiden.
Wir sind sehr gespannt. Ich kann versprechen, dass es zumindest auf meiner Liste steht als einer der originellst designtesten Bossgegner. Und wir sind gespannt, wie das bei Dom aussieht. Und insbesondere halt auch, ne, welche wunderbaren Erlebnisse er da mit diesem Boss wohl hatte.
Also ich sag mal so, vielleicht nur als abschließender Teaser, wenn die Leute in Majula dachten, dass sie jetzt mich das letzte Mal gesehen haben, vor einigen Stunden, haben sie sich geirrt. Wir hatten noch einige Male das Car to go in deren Richtung wählen. Aber dazu in nächster Folge mehr.
Bei McDonald's in Majula steht er noch häufiger auf dem Parkplatz.
In der Ecke da.
Und die Leute laufen dran vorbei und sagen, ist das ein Fischmeck?
Alle sind so unangenehm berührt von mir, wie ich da auch die Geräusche mache. Die so
ja, genau. Gar nichts dafür. Es hat sonst nichts mehr auf.
Oh je.
Ich bin dann auch von der Ladenöffnungszeiten. Ich möchte das auch nicht. Okay, also, all das und mehr, meine Damen und Herren. Beim nächsten Mal vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.